SRF 3.
Der österliche Blechlawine Richtung Norden wächst. Der Rückreiseverkehr braucht auch 2016 Geduld. Der fürchterliche Anschlag in Pakistan lähmt die Millionenmetropole Lahore. Das Leben steht praktisch still. Die Entzauberung der Grimm-Märchen, die amerikanische Waffenlobby schreibt Hänsel und Gretel um. Die Kinder tragen nun Gewehre mit sich rum. Das Wetter am Abend und in der Nacht gibt es einige Schauer. Morgen dann ein Gemisch aus Sonne, Wolken und etwas Regen. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Und sie haben es wieder getan. Tausende auf der Suche nach ein paar sonnigen Frühlingstagen haben sie sich am Gründonnerstag oder Karfreitag ins Auto gesetzt und sind gegen Süden aufgebrochen. Jetzt rollt der Osterverkehr wieder Richtung Norden. Ich bin jetzt verbunden mit Jessica Ladani von Via Suisse. Wir haben es vorhin eben gehört, es staut am Gotthard und auch sonst wo, aber es war um diese Zeit am Ostermontag schon schlimmer.
Ja, genau. Wenn wir die letzten Jahre nehmen, hatten wir Staus um die 10 Kilometer, 11 Kilometer um diese Uhrzeit. Von dem her kann man sagen, der Rückreiseverkehr dieses Jahr hält sich wirklich in Grenzen.
Und wie sieht es denn zum Beispiel auf der San Bernardino-Route aus?
Ja, dort haben wir sehr viel Verkehr. Am Nachmittag haben sich zwei Unfälle ereignet, die den ohnehin verstopften Verkehr noch intensiviert haben. Derzeit haben wir zwischen Thusis Nord und der Raststätte Heideland Zeitverluste von bis zu 1,5 Stunden.
Auf was müssen sich denn die Menschen, die jetzt im Tessin losfahren, noch gefasst machen heute?
Wir gehen davon aus, dass die Stauzahl bis ca. 20 Uhr noch relativ hoch bleiben wird. Danach wird sie kontinuierlich abnehmen. Dennoch müssen Reisende bis ca. Mitternacht mit Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten am Südportal rechnen.
Und es scheint, dass auch auf den Autoverladestationen Geduld gefragt ist.
Ja, aktuell haben wir am Vereiner in Sali 1 im Engadin mindestens 1 Stunde Wartezeit. Am Autoverlad Furka werden 2 Stunden vermeldet und am Autoverlad Lötschberg in Goppenstein müssen sich Reisende rund 30 Minuten gedulden.
Besten Dank, das waren Informationen von Jessica Ladani von Via Suisse. Und wie gehört, es braucht Geduld. Bleiben Sie dran, wir informieren Sie laufend über die Verkehrsnachrichten. Und hier geht's gleich um den Terroranschlag in Lahore und um Rotkäppchen und warum der Wolf neuerdings von der Großmutter zittert. Zuerst jetzt aber in die Nachrichtenredaktion zu Dominic Rolli. In Belgien hat die Polizei einen der Hauptverdächtigen der Terroranschläge freigelassen.
Der Mann war am Donnerstag verhaftet worden. Die Polizei war davon ausgegangen, ihn auf einem Überwachungsvideo erkannt zu haben. Dieses wurde vor den Anschlägen vom letzten Dienstag am Brüsseler Flughafen aufgenommen und zeigt einen Mann mit Hut, der einen Gepäckwagen schiebt. Es gebe keine Beweise, dass der nun Freigelassene an den Terroranschlägen beteiligt gewesen sei, teilte die Staatsanwaltschaft heute mit. Am Tag nach der Rückeroberung der Wüstenstadt Palmyra durch die syrische Armee hat diese ihre Offensive gegen die Terrororganisation IS fortgesetzt. Nordöstlich der Stadt sei es zu neuen Kämpfen gekommen, berichtet die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Auch bei den aktuellen Gefechten sei die syrische Armee von der russischen Luftwaffe unterstützt worden, hieß es weiter. Als nächstes wolle man die Terroristen unter anderem aus der Stadt Raqqa vertreiben. Chinas Staatschef Xi Jinping ist zu einem 3-tägigen Staatsbesuch in Tschechien eingetroffen. Als erstes ist ein Gespräch mit dem tschechischen Präsidenten Miloš Zeman in dessen Sommerresidenz geplant. Die tschechische Staatsführung erhofft sich vom Besuch deutlich bessere Wirtschaftsbeziehungen mit dem kommunistischen China. Unter der tschechischen Opposition gibt es aber auch starke Bedenken. Die Menschenrechtslage in China verbiete enge Beziehungen zu China, kritisieren tschechische Bürgerrechtler und Oppositionsparteien. Der Kampf der türkischen Armee gegen mutmaßliche kurdische Extremisten hat seit letztem Juli fast 6000 Menschenleben gefordert. Diese Zahl nannte der türkische Präsident Erdogan anlässlich einer Rede vor der türkischen Militärakademie. Laut der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu sprach Erdogan von fast 5400 getöteten Extremisten. Auf Seiten der türkischen Sicherheitskräfte seien mehr als 350 Opfer zu beklagen. Die türkische Armee hat ihre aktuelle Offensive vergangenen Sommer gestartet. Rund 750 Personen haben im thurgauischen Romanshorn am Bodensee an einem Ostermarsch teilgenommen. Die Demonstranten prangerten dabei Waffenexporte aus der Schweiz, Deutschland und Österreich in Kriegsgebiete an. Rund um den Bodensee werde von mehr als 20 Unternehmen Militärtechnik produziert, schreiben die Organisatoren. Kriegerische Konflikte und damit auch die hohe Anzahl Flüchtlinge würden auch durch diese Waffen mitverursacht. Auch in Bern trafen sich rund 800 Personen zu einem Ostermarsch. Sie demonstrierten ebenfalls gegen Krieg und Gewalt. Zum Sport: Der Schweizer Springreiter Steve Gerda gewinnt den Weltcup-Final im schwedischen Göteborg, wie schon letztes Jahr. Der Olympiasieger von 2012 setzte sich auf dem Wallach Gorbignon durch. Das Wetter: Am Abend und in der Nacht kommen im Norden einige Schauer auf, örtlich sind auch Gewitter möglich. Morgen geht es mit einem Gemisch aus Sonne, Wolken und ein paar Regengüssen weiter. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad, dazu ist es windig. Im Süden scheint morgen zeitweise die Sonne bei 16 Grad.
Info 3 Abend.
Warum? Warum sprengt sich ein Lehrer eine Religionsschule auf einem Kinderspielplatz mit Schaukeln und Karussell in die Luft? In der Millionenmetropole Lahore in Pakistan ist die Abscheu und Verzweiflung groß. Der Selbstmordattentäter von gestern riss mindestens 70 Menschen, darunter viele Kinder, mit in den Tod. Vom Anschlagsort berichtet Sandra Petersmann.
Gespenstische Ruhe am abgesperrten Tatort. Sicherheitskräfte sichern Spuren. Die Extremisten, die sich zu dem mörderischen Anschlag bekannt haben, wollten nach eigenen Angaben Christen treffen. Und sie wollten beweisen, dass sie auch in der Heimatstadt des Premierministers zuschlagen können. Die Gruppe nennt sich Jamaat-ul-Arar. Sie ist eine Splitterfraktion der pakistanischen Taliban-Bewegung und hegt nach eigenen Angaben Sympathien für den selbsternannten Islamischen Staat. Terror kennt keine Religion. Unter den Opfern von Lahore sind Christen und Muslime, vor allem Frauen und Kinder. Zivilisten, die sich an einem lauen Frühlingsabend im Kreis ihrer Familie im Park versammelt hatten. Die einen, um Ostern zu feiern, die anderen, um einfach ein paar unbeschwerte Stunden im Freien zu verbringen. Die Explosion zerriss die friedliche Stille und ertränkte das Beisammensein im Park in Blut. Warum hast du mir meinen Sohn genommen? Warum hast du meinen Enkeln, ihren Vater genommen? Fragt eine verzweifelte Mutter und Großmutter. Die Frage bleibt, nach jedem Anschlag. Warum verwandelt sich ein Mensch in eine Massenvernichtungswaffe? Die pakistanischen Behörden gehen von einem Einzeltäter aus. Der Selbstmörder soll 20 Kilogramm Sprengstoff gezündet haben, die er am Körper trug. Sein Sprengsatz war mit Schrauben und Muttern gespickt, um möglichst viele Menschen mit in den Tod zu reißen. Ikram Arif, ein junger Mann, war mit seinem Freund im Park. Die beiden stellten gerade ihr Motorrad ab, erzählt Ikram, als der Attentäter sich direkt am großen Spielplatz am Haupttor in die Luft sprengte. Gibt es ein weicheres Ziel als einen Spielplatz? Ikram half den zerfetzten Opfern. Die Islamische Republik Pakistan ist eine Atommacht und leidet seit vielen Jahren unter religiösem Extremismus. Die Politik, die Religion und das Militär sind aufs Engste miteinander verbunden. Das mächtige Militär steht im Verdacht, mit ausgewählten Terrorgruppen zusammenzuarbeiten, um dem Erzfeind Indien zu schaden. Doch Extremismus und Terror haben sich längst tief in die eigene Gesellschaft gefressen. Die meisten Anschläge in Pakistan werden von sunnitischen Extremisten verübt, die Pakistan in einen Gottesstaat verwandeln wollen. Ihre Ziele sind immer wieder die religiösen Minderheiten des Landes: Schiiten, Christen, Hindus, Ahmadis.
Info 3 Abend.
Es ist stark davon auszugehen, dass sich in diesen Tagen die Gebrüder Grimm in ihren Gräbern gleich mehrmals umdrehen. Denn die amerikanische Waffenlobby hat sich was ganz Spezielles ausgedacht. Sie hat ein paar Grimm-Märchen, zum Beispiel Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel, umschreiben lassen. Jetzt stolpern die Kinder zwar immer noch durch den dunklen Wald, aber nicht mehr ängstlich, denn die Kinder haben Waffen dabei. Und damit lernen sie der Hexe gründlich das Fürchten. Und auch die Großmutter aus dem Rotkäppchen hat ein Gewehr über der Schulter. Rolf Bühlmann hat sich das ungedichtete Grimm-Märchen vorlesen lassen.
Der Wolf kam immer näher. Da das Maul weit geöffnet. Doch plötzlich blieb er stehen. Mit seinen großen Ohren hörte er das unverwechselbare Geräusch, das entsteht, wenn ein Gewehr entsichert wird. Mit seinen großen Augen sah er, dass Großmutter eine Schrotflinte auf ihn gerichtet hatte. »Ich glaube nicht, dass ich heute gefressen werde«, sagte Großmutter. »Und du wirst nie wieder jemanden fressen.« Oh, wie der Wolf es hasste, wenn Familien wussten, wie sie sich selber schützen können.
Amelia Hamilton hat diese Version des Märchens geschrieben und zusammen mit der Waffenlobbygruppe NRA veröffentlicht. Zum Entsetzen derer, die für strengere Waffengesetze kämpfen. Die Brady Campaign to Prevent Gun Violence warf der NRA vor, das sei nichts anderes als eine ekelhafte, moralisch verwerfliche Marketingkampagne. Märchen seien nun mal lustiger als die harte Wahrheit, dass jeden Tag fast 50 Kinder und Teenager in den USA durch Schusswaffen verletzt oder getötet werden. Amelia Hamilton, die Autorin von »Rotkäppchen hat ein Gewehr« und »Hänsel und Gretel haben ein Gewehr«, sagt dagegen, es gehe vorrangig um Sicherheit in ihren Geschichten.
Hänsel und Gretel wissen eben, dass sie nicht am Lebkuchenhaus der Hexe knabbern dürfen. Sie halten sich aus all den gefährlichen Situationen heraus, die in Märchen passieren und die sehr gewalttätig sind.
Tatsächlich fällt in der neuen Version von Hänsel und Gretel und Rotkäppchen nicht ein einziger Schuss. Am Ende kommt der Sheriff und sperrt die Hexe ein und der Jäger bewacht den Wolf, den Großmutter und Rotkäppchen in Ketten gelegt haben. Trotzdem wirft die Brady-Campaign der NRA vor, einen neuen Tiefpunkt erreicht zu haben mit ihrem Versuch, jetzt auch schon den jüngsten Waffen aufzudrängen. Amelia Hamilton dagegen sagt in der NRA-Sendung Cam & Co.,
sie sind keine Kinder. Sie sind alt genug, um alleine jagen zu gehen. Hänsel und Gretel haben kein konkretes Alter. Aber sie sind alt genug, um allein im Wald zu sein. Also für mich waren sie ältere Teenager.
Doch das Zielpublikum für Märchen, auch für Märchen mit Gewehren, bleibt eben deutlich jünger. Es sind die Kleinkinder, an die sich die NRA richtet.
Das war Info 3, das News-Update. Auch an diesem Ostermontag kommen Sie gut durch den Stau. Und für die, die zu Hause bleiben, gibt es weitere Infos und Hintergründe unter srf.ch/news. Verantworte ich heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.